Ja, vielen Dank. Wie Thorsten schon sagte, das Buch über Möller van den Broek, es sollte ja heute Abend eigentlich eine Buchvorstellung werden, aber manchmal sind die Realitäten anders. Das Buch ist leider noch nicht erschienen, das liegt nicht am Verlag, das ist ganz und gar meine eigene Schuld. Die Druckfahnen liegen fast fertig korrigiert auf meinem Schreibtisch in Hamburg, aber eben nur fast. Ja, deswegen eine Buchvorstellung ohne das entsprechende Buch dabei. Das ist aber auch wieder ganz schön, wenn man an Weihnachten denkt. Es ist immer schön, wenn man noch was hat, worauf man sich freuen kann. Also das Buch wird dann in einigen Wochen auf den Markt kommen. Ja, da es eine Premiere ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Thorstens Versprechen einlösen kann, eine Stunde zu reden. Es könnte ein wenig länger werden. Ich sage aber gleich, ich habe zwei Notausgänge in meinem Vortrag eingebaut, an denen ich auch einfach abbrechen kann. Das werden wir dann einfach mal sehen. Ja, und um auch gleich einfach einzusteigen, es ist ja immer erfreulich, wenn man sich auf seine Nazis verlassen kann. Vor wenigen Tagen las ich in der NPD-Zeitung Deutsche Stimme, ich gestehe hiermit, dass ich sie regelmäßig lese, einen Kommentar von Jürgen Gansel über die Affäre um den Bundespräsidenten Wulff. Ich zitiere die Deutsche Stimme. In der Merkel-Republik ist der kompromisslerische, überzeugungslose, aber selbstverliebte Machtverwalter à la Wulff zum bestimmenden Politikertypus geworden. Diese Negativauslese der Persönlichkeits- und Charakterlosen, die der Rechtsintellektuell Edgar Julius Jung 1927 als die Herrschaft der Minderwertigen charakterisierte, gehört zum Parlamentarismus wie die Ausbeutung zum Kapitalismus. Arthur Möller van den Broek formulierte mit Blick auf das Politikpersonal der Weimarer Republik sehr treffend, Zitat, also Zitat im Zitat, Revolution und Republik haben kein Genie hervorgebracht, sondern Kompromissler. Geduldmenschen, nicht Tatmenschen, Gestoßene, nicht Stoßende, Langmut, nicht Wagemut, gehen lassen, nicht in Angriffnahme und niemals Schöpfung. Soweit die NPD-Zeitung Deutsche Stimme, also erst vor wenigen Tagen. Wer gestern Abend da war, kann mit dem Namen Edgar Julius Jung vielleicht was anfangen. Ich habe gestern Abend sehr viel über ihn gesprochen. Ja, die Frage ist, also Gansel schließt dann seinen Text mit der Empfehlung, sich nochmal Karl Schmitz Parlamentarismuskritik zuzuwenden. Und die Frage ist jetzt eben, wofür steht denn eigentlich der Dritte, der hier von Gansel zur Überwindung der angeblich dekadent gewordenen bundesrepublikanischen Kultur geschworen wird, wofür steht denn Arthur Möller van den Broek? Ich beginne, also der Vortrag wird sich in drei Teile gliedern, ich beginne mit einem etwas breiteren biografischen Porträt, weil Arthur Möller van den Broek im Gegensatz zu Oswald Spengler beispielsweise oder auch Karl Schmidt doch wesentlich unbekannter ist und ich glaube oder würde mich nicht wundern, wenn die meisten Leute hier eigentlich den Namen davor noch nie gehört haben. Der zweite Teil wird sich dann einer spezifischen ästhetischen Konzeption Möller van den Broek zuwenden und im dritten Teil, wenn ich das noch schaffe, wenn ich so weit komme, eine faschismustheoretische Analyse der gesamten Konstruktion. Aber beginnen wir biografisch. Möller van den Broek gehört ohne Zweifel zu den schillernden Charakteren der deutschen Geschichte und als eine der Schlüsselfiguren des deutschen radikalen Nationalismus vereinte er wie wenig andere in seinem Leben die Hoffnungen, die Widersprüche und auch die Hybris der Deutschen seit dem Amtsantritt Wilhelms II. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Leben ließ ihn dabei zum Kulturjournalisten und Schriftsteller, zum reisenden Bohème, und schließlich zum agilen politischen Netzwerker und einem der führenden Theoretiker des völkischen Nationalismus in der Weimarer Republik werden. Und zu Lebzeiten würde ich schon sagen, war er durchaus bekannter und auch relevanter als die von mir jetzt schon genannten Karl Schmidt und Oswald Spengler. Das hat sich dann jetzt nur im Erinnern gewissermaßen umgedreht, dass er, der eigentlich der Mentor und Ideengeber war, vergessen wurde und seine Nachfolger eher erinnert werden. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg machte er sich neben der Autorentätigkeit durch Literatureditionen einen Namen. Er wurde dann vor allem durch die Herausgabe der Werke Dostojewskis bekannt, also die prominente erste Gesamtausgabe Dostojewskis im Piper Verlag, diese berühmte rote Ausgabe, war tatsächlich eine Arbeit Möller van den Broeks. 1916 erschien der preußische Stil, eine eigenwillige Auseinandersetzung mit der Architektur Preußens, die dann zusammen mit dem 1919 publizierten Das Recht der jungen Völker zu den bekanntesten Schriften Möller von den Brucks gehört. Bereits in diesen Texten zeichnet sich die Verschmelzung von Kultur und Politik zum Kampfplatz der Sache des Reiches als eben das typische Signum Möller von den Brucks ab. Heute wird allerdings sein Name hauptsächlich mit dem Titel seines 1923 erschienenen Hauptwerkes, das auch zugleich sein politisches Vermächtnis darstellte, in Verbindung gebracht, das Buch Das Dritte Reich. Und wie wir wissen, sollte der Buchtitel zumindest noch eine große Karriere vor sich haben in den nächsten Jahren. Dieses Buch war eine offene Kampfansage an die Weimarer Republik. Nach dem Untergang des Kaiserreichs war Möller von den Brucks eine zentrale Figur im Berliner Juni-Club geworden, also dem Kern des deutschen Jungkonservatismus, der sich geschworen hatte, nach der Kriegsniederlage die imperiale Größe des Reiches wiederherzustellen. Damit stand Arthur Möller von den Brucks im Mittelpunkt eines Elitennetzwerkes, das systematisch auf den Fall der Weimarer Republik hinarbeitete und, wie wir ja heute wissen, durchaus erfolgreich. Der Lebensweg von Arthur Möller von den Brucks war keineswegs geradlinig. Er wurde unter dem Namen Arthur Möller, ich werde im Folgenden auch immer noch Möller sagen, am 23. April 1876 in Solingen als Sohn eines bürgerlich-preußischen Elternhauses geboren und fiel zunächst hauptsächlich durch seine Verweigerung gegenüber dem etablierten Weg bürgerlicher Bildung und Erziehung auf. Also die Briefe seines Vaters im überschaubar gehaltenen Berliner Nachlass Möllers zeugen von den vielfältigen Sorgen um die mangelhaften schulischen Leistungen seines Sohnes. Möller verließ dann 1894 ohne Abschluss das Gymnasium in Düsseldorf, wo die Familie mittlerweile lebte, und ging dann zunächst nach einer kurzen Zwischenstation in Erfurt nach Leipzig. Dort suchte und fand er Anschluss an Künstler- und Literatenkreise um Franz Ebers und Hans Merian. 1896 setzte er seinen Weg nach Berlin fort und heiratete dort seine Düsseldorfer Jugendliebe Hedda Maasel, die ihm in die Hauptstadt des Deutschen Reichs gefolgt war. Eine Erbschaft sicherte beiden zunächst das Auskommen und ermöglichte Möller den Lebensstil des Bohems im Umfeld des Friedrich Hagener Dichterkreises. Also wir sind tief drin in der literarischen Szene der Décadence, des Fin du Siècle. Wir sind auch in einer sehr avantgardistischen Kultur, in der Möller und auch seine Frau Hedda sich ein wenig treiben lassen. Möller versuchte zudem, sich als freier Literaturkritiker zu etablieren und arbeitete mit seiner Frau an Übersetzungen. Das Ehepaar zählte also zur freischwebenden Intelligenz, die sich auf dem wachsenden kulturellen und publizistischen Markt der Jahrhundertwende zu behaupten hatte und in ihrer Modernität im literarischen und künstlerischen Milieu ein neues Gesicht verlieh, das sich von dem ihrer romantischen Vorläufer, wie sie im 19. Jahrhundert dominant waren, noch sehr unterschied. So ist auch an Möllers kulturellem Schaffen dieser Zeit die Rezeption moderner und auch avantgardistischer Kunst auffällig. 1902 reüssierte er mit der Darstellung Die moderne Literatur in Gruppen- und Einzeldarstellungen. Das ist eine Sammlung zeitgenössischer moderner Literaten, also Demel, Holz, Lilienkron wäre zu nennen. Man kann aber auch sagen, es sind eigentlich alles seine Saufkumpanen, die er da verhandelt. Möller war ein ganz schwerer Schluckspecht. Dieser Darstellung folgten dann von 1904 bis 1910 die achtbändige Serie Die Deutschen, unsere Menschengeschichte. Also Möller hat im Prinzip immer sehr große Würfe, also immer zehnbändige, achtbändige Reihen konzipiert oder ganz kleine Essays geschrieben. Also dazwischen gab es eigentlich kein Mittelfeld. Eine kleine Schrift über das Varieté zeugte bereits von einer hohen Aufmerksamkeit für die kulturellen Erzeugnisse der urbanen Moderne, und eine Folgeschrift über das Théâtre Français publizierte der Autor dann bereits unter dem Adel suggerierenden, aber letztendlich selbst angeeigneten Namen Möller van den Brock. 1906 legte er mit Die Zeitgenossen eine Tour d'horizon des modernen europäischen Geisteslebens vor. Und in dieser Kombination aus einerseits Gesellschaftsverweigerung und Kulturinteresse war Möller van den Brock ein typischer Vertreter der sogenannten ästhetischen Opposition gegen die als saturiert empfundene wilhelminische Gesellschaft, der dann auch nicht nur geistig den Rücken kehren sollte. Denn bereits 1902 hatte er ohne Begleitung seiner übrigens hochschwangeren Frau Hedda Berlin verlassen, um über die Schweiz nach Frankreich zu reisen. Die Briefe aus dieser Periode sind sehr lustig, weil er also unter schweren ist pleite, hat schwere Alkoholentzugserscheinungen und treibt sich obdachlos und durch die Schweiz nach Frankreich rum. Das ist also schon eine etwas merkwürdige Biografie. In Pariser Intellektuellen und Künstlerkreisen lebte er einige Jahre dann sein unstetes Leben weiter. Seine erste Ehe wurde geschieden und er heiratete dann die Baltin Lucy Kerrick. Angeregt durch Kontakte mit russischen Intellektuellen wagte sich Möller dann an das Projekt, das durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden sollte, nämlich die erste deutsche Gesamtausgabe, ich habe es schon erwähnt, der Schriften Dostojewskis. Weil man sagen muss, dass er nicht übersetzt hat eben seine Schwägerin, Lucys Schwester, die auch dann die führende, also Lev Karajek, die die führende Dostojewski-Übersetzerin der nächsten 50 Jahre bleiben sollte. Und Möller hat, ich habe die Sachen eingesehen, in die sehr präzisen Übersetzungen, ohne selber ein Wort Russisch zu können, eingegriffen. So nach dem Motto, ich weiß viel besser als du, was Dostojewski sagen wollte, und hat die Sachen dann umgeschrieben. Es gibt eine slawistische Arbeit, die also nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlägt, was Möller da rein redigiert hat in Dostojewskis Schriften. Seine in Leipzig begonnene Autorentätigkeit setzte er ununterbrochen fort. Er schrieb für diverse Zeitungen und Zeitschriften, publizierte seine Literatur- und Kunsttheorie in mehreren Büchern. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war das Paar dann nach Jahren intensiver Reisen, vor allem durch Italien, wieder in Berlin. Nach einem gescheiterten Versuch, sich als preußischer Landsturmmann im Kriegshandwerk zu beweisen, das ist an seiner Alkoholsucht gescheitert, die haben ihn dann nach Hause geschickt, forderte ihn schließlich die amtliche Berliner Kriegspropaganda als Mitarbeiter an. Trotz zahlreicher und eben auch vor allem durch die Mitarbeit in der staatlichen Propagandastelle jetzt auch halboffizieller Publikationen blieb Möller der große Durchbruch verwehrt und die Grundlagen seiner Existenz blieben stets prekär. Von Beginn seiner Autorentätigkeit an war er ein glühender Verfechter der deutschen Nationalkultur und, das mag für unser heutiges Denken ein bisschen im Widerspruch zu dieser doch recht wilden, schon Punkrock-artigen Biografie stehen, aber er war ein kompromissloser deutscher Nationalist. Er hat sich schon in der Zeit seit kurz vor dem Ersten Weltkrieg seinen inhaltlichen Schwerpunkt immer mehr aus dem kulturellen Bereich in das politische Feld verlagert. Sein letzter Schritt dann nach Kriegsende in die dezidierte politische Publizistik und radikal-nationalistische Kreise hinein war daher auch keine grundlegende Wandlung, wie es bisher in der Literatur immer beschrieben wird, sondern steht, wie ich in meinem Buch selber ausführe, dann am Ende eines langen und sehr kontinuierlichen Prozesses. Aufgrund dieser kulturellen Vorgeschichte seines sehr illustren Lebens konnte Möller dann nach der deutschen Kriegsniederlage 1918 auf ein sehr dichtes Netz verschiedenster Kontakte zurückgreifen. Er kannte dann unglaublich viele Leute, vor allem im publizistischen Bereich. Und dieses dann auch für seine publizistische Arbeit fruchtbar machen, für seine politische Arbeit fruchtbar machen. Er stieß zu einer Gruppe von ebenfalls vom Scheitern des Reiches tief Enttäuschter, die in einer Demokratie und dazu noch unter sozialdemokratischer Führung einen Verrat an der deutschen Kultur erblickten. Heinrich von Gleichen, der Generalsekretär des ebenfalls propagandistisch tätigen Bundes deutscher Gelehrter und Künstler, der Antikommunist Eduard Stapler und andere Protagonisten aus dem sogenannten vaterländischen Milieu sammelten sich mit großer finanzieller Unterstützung der deutschen Wirtschaft, um, wie Möller an Heinrich von Gleichen schrieb, Zitat, die Parteien von der Seite der Weltanschauung her zu zertrümmern. So wurde die jungkonservative Ringbewegung ins Leben berufen, als deren Kern sich der 1919 gegründete Juni-Club in der Berliner Mottstraße begriff. Und das war ein sehr, sehr relevantes, agiles Netzwerk. Man arbeitete fieberhaft an einer Strategie zur Überwindung der Republik. Im April 1919 erschien die erste Ausgabe des Gewissens, also der Zeitung der Ringbewegung, in deren Redaktion Möller eine Schlüsselposition einnehmen sollte. Ein weiteres Resultat der Vernetzung war, dass er bald in leitender Position im Berliner politischen Kolleg Martin Spahns tätig wurde. Also wir können sehen, die Jungkonservativen, wie sie sich nennen, haben in der direkten Nachkriegszeit massiv daran gearbeitet, etwas aufzubauen, was man heute ein Think Tank nennen würde, und waren darin auch sehr erfolgreich. Und als kleine Fußnote oder Anmerkung für heute: Das sind natürlich die Vorbilder für das, was heute eben wieder in Berlin passiert. Also ich denke, die Zeitung Junge Freiheit versteht sich im Prinzip als Entsprechung des Gewissens von 1919, und eine Organisation wie das Institut für Staatspolitik versteht sich als eine Art Nachfolgeeinrichtung des politischen Kollegs in Berlin. Also man versucht eben an diese Tradition der rechtsintellektuellen Gedankenschmieden heute wieder anzuknüpfen. 1923 legte Möller mit Das Dritte Reich eine programmatische Schrift des Jungkonservatismus vor. Doch Möller war auch diesmal kein größerer Erfolg vergönnt. Zeit seines Lebens labil und durch einen exzessiven Lebenswandel, Stichwort Alkohol, geschwächt, erlitt er gegen Ende des Jahres 24 einen schweren Nervenzusammenbruch, der eine weitere Mitarbeit in jungkonservativen Kreisen verhinderte. Und zu dieser Zeit begann ja die Weimarer Republik langsam ihre schwerste Krise zu überwinden, also die erste schwere Krise. Und es zeichnete sich eine relative Stabilisierung der politischen Verhältnisse ab. Der Juni-Club zerbrach und Heinrich von Gleichen gründete an seiner Stelle den wesentlich aristokratischer ausgerichteten Deutschen Herrenclub. Politisch enttäuscht und psychisch und physisch schwer zerrüttet nahm sich Möller dann am 30. Mai 1925 in der Nervenklinik in Berlin-Lichterfelde das Leben. Im Unterschied zu seinem äußeren Lebensweg verlief Möllers geistige Entwicklung in einem recht stringenten Bogen. Von der Literatur ausgehend wandte er sich mehr und mehr der Kunst- und Architekturgeschichte zu, wobei in seinen Texten stets die feste Überzeugung von der Überlegenheit der deutschen Kultur gerade in der Moderne mitschwang. Sieht man von seinen ersten Literaturbesprechungen ab, enthält Möllers Kulturkritik früh einen harten nationalistischen Kern. Er betrachtete den gängigen Literaturbetrieb, vor allem aber den alles dominierenden Berliner architektonischen Historismus, als ein Hindernis Deutschlands auf dem Weg zur Weltspitze. Möller forderte eine ästhetische, technische und gesellschaftliche Moderne als angemessene Form des weltweiten deutschen Führungsanspruchs zu entwickeln, eine, wie er es nannte, deutsche Nationalkunst. Auf den Auslandsreisen vermischte sich die Missbilligung des gegenwärtigen Deutschlands immer stärker mit dem Wunsch, zum endgültigen Aufstieg des Reiches zur zukünftigen Weltmacht beizutragen. Nach einer Formulierung Fritz Sterns inszenierte sich damit natürlich der Kritiker auch als der Heimatverbannter und nahm eine Haltung an, die in immer nationalistischeren Thesen ihren Ausdruck fand. Der letzte Schritt auf seinem Lebensweg in die Welt politischer Netzwerke und Ideenschmieden des völkischen Nationalismus ist also vor diesem Hintergrund nicht überraschend. Von Anfang an stand eben die Forderung einer Nationalkunst für Deutschland, wie 1909 ein in der Reihe des Vaterländischen Schriftenverbandes erschienenes Traktat aus seiner Feder betitelt war, im Zentrum seines Schaffens. Ein aus der Synthese von Herders Ideen und modernen Rassentheorien bestehendes Konzept sollte die Entwicklung einer nationalen Form mit dem Ziel der globalen deutschen Kulturhegemonie forcieren. Dabei schenkte er schon in dieser Buchreihe Die Deutschen sein besonderes Augenmerk der Literatur, hatte da ein ausgesprochenes Faible für moderne Großbauten wie Kaufhäuser und Bahnhöfe. Das unterscheidet ihn tatsächlich von anderen Reaktionären. Und legte 1913 die monumental angelegte Rassen- und Kunstgeschichte Die italienische Schönheit vor. Bis heute bekannt ist zudem sein Versuch, das baugeschichtliche Erbe des frederizianischen Preußens, die Vertreter der zeitgenössischen Architektur, also Peter Behrens, Wilhelm Kreis und Bruno Schmitz nennt er, und die Struktur des preußischen Staates zu einem, wie er es nannte, preußischen Stil zusammenzuführen. Das Buch ist in konservativen Kreisen bis heute durchaus beliebt. Möllers Dasein als reisender Bohemien und Kulturkritiker sowie seine Beschäftigung mit dem Symbolismus, Naturalismus, Futurismus und Expressionismus führten zu zahlreichen Begegnungen mit bedeutenden Schriftstellern und Künstlern. Zu seinem näheren Umfeld in Deutschland gehörte neben Franz Ebert auch Evers, auch Richard Demel, Rudolf Steiner, Konrad Ansorger. In Frankreich traf er Dimitri Merezhkowski und Theodor Deubler und freundete sich in Italien eng mit Ernst Barlach an. Als geistiger Mittelpunkt des Jungkonservatismus residierend in den Räumen des Berliner Uniclubs in der Mottstraße, kam er dann in seinen letzten Lebensjahren mit Größen aus Wirtschaft und Politik in Berührung. Er kannte sehr gut Hans Grimm, also Grimm ist einer der wenigen persönlichen Freunde, das geht auch aus den Briefwechseln hervor, kannte Karl Schmidt und Oswald Spengler, dem er allerdings zum Konkurrenten wurde, und traf auch früh auf Adolf Hitler. Von seinem Werk geprägt wurden Autoren wie Hans Zehrer, Ernst Niekisch, Josef Goebbels und Ernst von Salomon. Also das ist dann schon so die Garde der neuen Nationalisten gewissermaßen. Also eine ganze Generation der deutschen Rechten, die ihre metaphysische Kulturbetrachtung mit der gesellschaftlichen Realität zu einer Einheit führen wollten, wurde von Möller van den Broek beeinflusst. Wenn ihm auch nie die erhoffte Position eines führenden Intellektuellen Deutschlands zugestanden wurde, prägte die nach seinem Tod in nationalistischen Zirkeln einsetzende intensive Rezeption seiner Schriften vor allem dann die Übergangszeit zwischen der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus. Diesen Weg Möller van den Broeks nachzuzeichnen, bedeutet auch, die Frage nach dem Weg des deutschen Konservatismus seit der Jahrhundertwende zu stellen. Das Verhältnis der von ihm repräsentierten, sich jungkonservativ nennenden Strömung, die in der Zwischenkriegszeit einen nicht unbeträchtlichen Platz in der politischen Landschaft einnehmen sollte, zum Konservatismus, wie er sich aus dem 19. Jahrhundert entwickelte, ist bis heute umstritten. In der Selbstsicht der Protagonisten war es ein Verhältnis von Bewahren und Erneuern der konservativen Elemente im Reich, und so sahen sie sich als Akteure einer, wie man es schon nannte, konservativen Revolution. Den tatsächlichen Gehalt dieser im Kontext mit Möller van den Broek immer wieder genannten konservativen Revolutionen, ihre Stellung zum Konservatismus und auch zum Nationalsozialismus herauszuarbeiten, ist eines der zentralen Anliegen meiner Forschung. Die Formveränderung des preußisch-deutschen Konservatismus des 19. Jahrhunderts im Zuge des Modernisierungsprozesses zeigen, welchen Einflüssen und Entwicklungen dieser ausgesetzt war. Das dynamische Verhältnis jener radikalen Formen des Nationalismus, die im Niedergang des Wilhelminismus ihren Aufschwung erlebten, zum alten deutschen Konservatismus, entspricht dabei den Wechselwirkungen zwischen den Modernisierungsprozessen im Deutschen Reich und den politischen Kräften, die aus einer antimodernen Tradition kamen. Ich begebe mich also anhand des Lebens und Werkes von Möller auf die Spur einer Transformation der konservativen Weltanschauung und stoße dabei auf vielfältige Ambivalenzen. Denn weder ist Möller van den Broek als Konservativer zu bezeichnen, noch ist seine Verbindung zum Konservatismus zu leugnen. Angesichts dieser Aporie soll hier ein Weg nachvollzogen werden, dass ein Protagonist sich einerseits stets auf den Konservatismus berief, ohne dabei noch konservativ im eigentlichen Sinne zu sein, während der andererseits Liberalismus und Sozialismus vehement bekämpfte und sich doch einiger ihrer wesentlichen politischen Axiome selbst nicht mehr zu entziehen vermochte. Und ich gehe da nochmal im Laufe des Vortrags drauf ein, aber hier als Stichwort, was Möller van den Broek schafft, im Gegensatz zum klassischen Adelskonservatismus, der das preußische 19. Jahrhundert noch geprägt hat, ist die Integration der Massen in die Nation. Also wir können das noch das durchaus noch so vorstellen, dass man vor allem noch im vorwilhelminischen Konservatismus eher ein Verhältnis von Adel und Untertanen hatte. Und Möller ist jetzt einer der ersten Radikalkonservativen, die sagen, nee, wir müssen es schaffen, die Massen und auch die Arbeiterklasse in die Nation zu integrieren. Da nimmt er durchaus eine Pionierposition ein. Ja, die historischen Felder, in denen sich Möller bewegte, waren der Wilhelminismus als Lebensumfeld und der Konservatismus als weltanschaulicher Ausgangspunkt. Und in der Betrachtung des Wilhelminismus ist besonders die von der zeitgenössischen Kulturkritik ausgerufene Parole des Übergangs und somit das Verhältnis des späten Kaiserreichs zur Moderne relevant. Also die sogenannten Wilhelminer haben sich selber schon als Modernisierer gesehen. Bekannt ist ja die Antrittsrede von Wilhelm II., 1888, also diese, wo er nochmal klar gemacht hat, dass jetzt die Geschichte sich eben mit Volldampf voraus entwickeln wird im Deutschen Reich. Ja, das Umfeld des Konservatismus ist dann durch Möllers Konzept eines konservativen Angriffs zu beleuchten. Möllers Kapitel Konservativ, ein ideologisches Kernstück in seinem Hauptwerk Das Dritte Reich, formuliert eben die Wiedergeburt des Konservatismus als kämpfende Bewegung nach der Niederlage 1918. Der konservative Gedanke, heißt es dort, habe, Zitat, durch die Revolution seinen Sinn erst wiedergewonnen. Der Verlust der konservativen Offensive im Kaiserreich sei die wesentliche Bedingung der Niederlage gewesen. Zitat, Das Dritte Reich. Der Konservatismus in Deutschland vergaß völlig, dass das zu Erhaltende ursprünglich ein zu Erringendes war. Und er vergaß, dass nur dann erhalten werden kann, wenn immer wieder errungen wird. Er ging vom konservativen Angriff allmählich zu einer konservativen Verteidigung über. Und das ist eben Möllers Kritik, dass in der Saturiertheit des Spätwilhelminismus, also in einer wirtschaftlich unglaublich prosperierenden Phase, der Konservatismus, der alte Konservatismus, seinen Biss verloren hatte. Und das konnte nur in die Kriegsniederlage führen. Und es geht jetzt darum, er versteht sich interessanterweise übrigens als Rechtshegelianer, das jetzt, ich sage mal, dialektisch zu wenden und aus der Niederlage dann einen eigentlichen Sieg wieder zu kreieren, also das als Impuls zu nehmen, den Konservatismus jetzt doppelt so aggressiv wieder in die Offensive zu führen und dann alles wieder zu erringen, was man 1918 verloren hatte. Und wir werden sehen, in welche politische Richtung das natürlich führt. Hierbei zeichnet sich bereits eine ganze Reihe von Entwicklungen ab, welche die traditionellen Formen des Konservatismus sprengen und sukzessive aus ihm herausführen. Es zeichnet sich ab, dass die von Thomas Mann so prominent auf die Formel gebrachte unpolitische Sehnsucht des Konservativen stets mehr Ideal als Realität war. Dieses vom Beginn an im Konservatismus angelegte Dilemma, für eine metapolitische Ordnung politisch streiten zu müssen, fand schließlich in der Weimarer Republik durch Möller van den Broek und sein Umfeld die Zuspitzung als Politisierung des Unpolitischen. Also nachdem man im 19. Jahrhundert sich vehement auf Metapolitik bezogen hatte, aber schon ganz praktisch Politik betrieben hat, wird jetzt das Bekenntnis, Thomas Mann schreibt ja 1917 die Bekenntnisse des Unpolitischen, und das wird jetzt aggressiv gewendet, dass die Kreise um Möller van den Broek sagen, nein, wir gehen jetzt tatsächlich in die Politik, um die Politik mit ihren eigenen Mitteln zu zerschlagen. Also das ist die Politisierung gewissermaßen des Unpolitischen. Letztendlich geht es um das Paradox, für die als organisch begriffene Ordnung des deutschen Ständestaates zur Überwindung des Gesellschaftlichen, also gesellschaftlich zu kämpfen. Grundlagen für diesen Prozess ist, was Heinz-Dieter Kitzsteiner als Leitmotiv einer heroischen Moderne fasst, nämlich, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts die fortschreitende Weltbemächtigung mehr und mehr krisenhaft als weltbemächtigender Fortschritt empfunden wurde. Also die vom bürgerlichen Subjekt ausgelösten Prozesse in der Wahrnehmung dieses Subjekts angefangen haben, es zu überrollen, und man sich, siehe Nietzsche, immer mehr in einer passiven Situation wähnte, die es dann durch einen heroischen Akt wieder zu überwinden galt. Also diese, ja, Nähere ist natürlich bei Adorno und Horkheimer dann. Diese Skepsis gegenüber dem bürgerlichen Liberalismus schlug sich auch in der Zeitkritik nieder. Das Vertrauen auf eine harmonische Entwicklung, Kennzeichen einer noch evolutiven Moderne, schwand. Die Brüche und Entfremdungsprozesse der Entwicklung traten in den Vordergrund der Wahrnehmung. Es entstand der Wunsch nach Überwindung des Entstehenden durch einen übermenschlichen, heroischen Willensakt. Also es geht um eine Wiederaneignung gewissermaßen. Es geht in diesem Akt um die Rückeroberung des verlorenen Terrains, der Autonomie des Subjektes durch heroische Aufopferungen gegen den Lauf der Geschichte. Und Möller, so denke ich, steht spezifisch für die deutsche Variante dieses Heroismus. Und wer gestern Abend den Vortrag gehört hat, der wird jetzt wiedererkennen, was ich gestern eingeführt hatte, dieses Motiv Apokalypse, Dekadenz, Heroismus, das Kurt Lenk dem Kontext eingeführt hat. Und ein entsprechendes Motiv dieser Zeit bietet eben Möllers Theorie eines Konservatismus, der sich erst wieder erschaffen muss, was er dann erhalten soll. Also die Forderung nach einer immensen nationalen Anstrengung, um sich die deutsche Geschichte wieder zu erobern. Diesen gesamten Prozess der heroischen Moderne sieht Kitzsteiner in ganz Europa am Werk. Für Deutschland macht er aber speziell drei Generationen als Akteure aus, innerhalb derer sich eine besondere Radikalisierung abzeichnen sollte. Und das ist im Kontext mit Möller van den Broek nochmal sehr wichtig. Denn Es geht um die Radikalisierung des konservativ geprägten wilhelminischen Obrigkeitsstaates, dann über die Phase des völkischen Nationalismus bis hinein in den Nationalsozialismus. Und Kitzsteiners Gliederung dieser drei Generationen korrespondiert exakt mit einem Schema, das Möller van den Broek selbst gleich nach dem Ersten Weltkrieg 1919 in seiner Schrift von den drei Generationen entwickelt hat. Beschreibt darin, wie sich eben innerhalb dreier deutscher Jugendgenerationen ein notwendiger Neubeginn in seinem Sinne vollziehen werde und benennt interessanterweise die gleichen Etappen, die Kitzsteiner in seiner Theorie der heroischen Moderne benennt. Nämlich erstens die konservativ heroische, aber dann saturierte, träge gewordene Gründungsgeneration der Gründungskriege von 1881. Die daraus resultierende, dekadent gewordene, aber im kulturellen Bereich bereits rebellische Generation, der er selber angehörte, von 1888, also Generation, die sozusagen in der Regierungsperiode Wilhelms II. Dann sozialisiert wurde. Und drittens, und das ist wirklich hochinteressant, die nach Führern und einem neuen Deutschen Reich strebende, dezidiert politische Generation von 1919. Das ist die Gliederung, die Möller van den Broek direkt nach der Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg vornimmt, und sie deckt sich eben exakt mit der Einteilung, die Kitzsteiner in seiner Theorie der heroischen Moderne, ohne Möllers Schriften wahrscheinlich zu kennen, oder er nennt sie zumindest nicht, auch vornimmt. Und vor allem deckt sich vor allem diese letzte von Möller ausgemachte Generation exakt mit der von Michael Wild hier vorgestellten Generation des Unbedingten, also der Führungsgeneration, die in den Spitzen des Reichssicherheitshauptamtes und der SS dann ihre Karriere machen sollten, oder der Generation, für die von Ulrich Herbert vorgestellte Biografie des NS-Spitzenfunktionärs Werner Best stehen sollte. Also diese Generation von 1919 ist wirklich die aggressive junge Generation, die dann in die Spitzen des Nationalsozialismus hineinwachsen sollte. Und Möller, so viel lässt sich sagen, lag 1919 mit seiner Einschätzung der drei Generationen fatal richtig. Und grundlegend für diesen Radikalisierungsprozess im Laufe von drei Generationen, der dann die von Möller beschworene Generation von 1919, auf der alle seine Hoffnung ruht, dann in den Spitzenpositionen der SS führen sollte, ist eben die Erkenntnis, dass der Konservatismus selbst in den Prozess von Aufklärung und Modernisierung eingebettet ist. Wie im Laufe des 19. Jahrhunderts deutlich wird, war er eben in der Lage, sich den äußeren Bedingungen anzupassen. Der Konservatismus verstand die grundsätzlichen Regeln des Politischen, auch wenn er immer das Gegenteil behauptet hat, und konnte diese eben auf die moderne Lebenswelt durch die Integration von Massen und Öffentlichkeit anwenden. Er war also zu einer Transformation fähig, die sowohl in Richtung von Liberalisierung in der Zwischengeneration als auch in Richtung einer Radikalisierung eben in dieser letzten Generation führen sollte. Und eben in diesem Prozess der Radikalisierung des Konservatismus aus sich heraus entwickelt sich das Milieu der nationalen Opposition im Wilhelminismus dann zu einer zunehmend aggressiver werdenden sogenannten vaterländischen Bewegung im Ersten Weltkrieg. Das ist der erste Höhepunkt der Radikalisierung unter dann immer mehr völkisch-nationalen Vorzeichen. Es ist übrigens interessant, dass 1918 für einige Jahre in der Parteienlandschaft der Begriff des Konservativen gar nicht mehr auftaucht. Die führende Rechtspartei ist dann die Deutsche Nationale Volkspartei. Der Begriff des Konservativen verschwindet erstmal in dieser Radikalisierung. Und aus der durch Krise und Zusammenbruch forcierten Kaiserenttäuschung entwickelt sich im Laufe dieser drei Generationen, und auch das formuliert Möller sehr prophetisch, muss man sagen, aus, eine intensive Führererwartung. Möller ist also, so meine weitere These, mit seiner Neudefinition des Konservatismus als einer Bewegung des Angriffs Ausdruck eben dieser Wandlungsfähigkeit, die in einer Radikalisierung des deutschen Konservatismus bis hin zu dessen Unkenntlichkeit mündete, weil das Ergebnis dieses Radikalisierungsprozesses war eben kein Konservatismus mehr. Und damit bricht er mit der Gründungsgeneration von 1871, der er in seiner Zeitkritik vorwarf, die Reichsgründung eben als Endpunkt und nicht als Anfang der nationalen Entwicklung begriffen zu haben. Als Vertreter der krisenhaften Zwischengeneration von 1888 hatte er einerseits genug Distanz zum wilhelminischen Establishment, also dem von 1871, und andererseits Andererseits war er noch nicht vollständig vom wilhelminischen Teil der Gesellschaft gelöst, sondern floh eben in seiner ersten Phase als Bohème in ein ästhetizistisches Nischenmilieu. Die in diesem Milieu enthaltenen Prägungen schlugen sich dann auf sein Werk nieder und wie ich darstelle, hob sich Möller in seiner Offenheit für moderne künstlerische Strömungen deutlich von anderen Theoretikern des völkischen Nationalismus ab. Also da ist er genau in einer Art Scharnier zwischen dem sehr bieder historistisch ausgerichteten Geschmack des Wilhelminismus, den er bekämpft, und dem ja sehr modern ausgerichteten späteren Nationalsozialismus, der eine knallharte Industrialisierungspolitik durchführt. Also da ist er im Prinzip in der vermittelnden Position. Allerdings, so meine Feststellung, nationalisierte Möller alle Elemente der modernen Kultur, indem er sie vollständig auf Deutschland fluchtete und sozusagen Deutschland als Gipfelpunkt der Entwicklung der Moderne begriff. Moderne Formen aristokratischer Haltung und preußischer Stil sollten zum Kennzeichen der deutschen Nation werden. Und am deutlichsten wird dies übrigens in seiner Architekturtheorie, die einen monumentalen Nationalstil forderte, in dem sich dann das Genie des deutschen Volksgeistes manifestieren sollte. Und das ist hochinteressant, das wäre ein eigener Vortrag, ich mache das heute Abend leider nicht. Ich habe da eine sehr schöne Bilderreihe, die man auch mal zeigen könnte, dass er im Prinzip die Moderne so sehr begrüßt, er setzt sich beispielsweise mit Adolf Loos auseinander, mit Peter Behrens, mit modernen Architekten, er formuliert Prämissen, die eigentlich ins Bauhaus führen sollten und ist da wesentlich näher an der Ästhetik dran, wie sie im italienischen Faschismus sich dann bahnbrechen sollte, als in der dann doch noch sehr klassizistisch aufgeladenen Bauform, wie es der Nationalsozialismus dann praktizieren sollte. Also meine These lautet, dass Möller eine Ästhetik des Erhabenen zu formulieren suchte und die Aufgabe der deutschen Architektur war nach seiner Sicht moderne Monumente der Mythe, wie er es nannte, zu errichten. Also er versuchte sich immer an einer Art Synthese aus Mythos und modernen. Möller ging es daher nicht um einen ästhetischen Rückschritt in die Romantik, wie vielen anderen völkischen Theoretikern, sondern um die Reintegration des Mythos in die Moderne, letztendlich um Überbietung. In seiner Theorie schaffte er dann eine Trias aus deutschem Volksgeist, germanischem Raum und preußischem Staat zur Überwindung des Westens und der Errichtung eines Reiches, das den Höhepunkt der nationalen Entwicklung darstellen sollte, und das ist das von ihm sogenannte Dritte Reich. Nach seiner Lesart ist Deutschland mit diesem Reich zur Weltherrschaft in einer deutschen Zeit berufen. Und damit wird natürlich auch die Nationalgeschichte zu einer Erlösungsgeschichte, deren Endpunkt dann das Dritte Reich steht. Möller wurde, wie ich nachzeichne, in meiner Arbeit einer der führenden Stichwortgeber der deutschen Rechten zur Überwindung des wilhelminischen Konservatismus. Er war damit nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch ein ausgesprochener Modernisierer. Er selbst schloss sich allerdings nicht der NSDAP an, er ist schlicht und ergreifend zu früh gestorben. Also er ist ja Ende 24 wahnsinnig geworden, kann auch überlegen, ob man nicht davor schon wahnsinnig war, aber dann wurde es dann klinisch auffällig. Hat sich 1925, wie ich vorhin gesagt habe, umgebracht und in dieser Zeit ist die NSDAP eigentlich doch eher eine politische Kraft, die sich auf Bayern noch beschränkt, auf wenige Regionen in Norddeutschland und die Uhren in Berlin und Preußen ticken einfach anders. Also das spielt noch nicht so die Rolle. Man hatte aber Kontakte dahin. Also da er selber kein Nationalsozialist war, halte ich es für angemessen, ihn in die europäische Strömung des Faschismus einzuordnen, der dann der Nationalsozialismus als spezifisch deutsche Unterform entspringen sollte. Angesichts der Orientierung großer Teile des Jungkonservatismus an Mussolini, da gibt es also sehr viel Eigenliteratur aus den jungkonservativen Kreisen, schlage ich daher für weitere Forschungen vor, die Weltanschauung der jungkonservativen Bewegung und insbesondere ihre politische Praxis unmittelbar vor 1933 als deutsche Fassung des europäischen Faschismus zu begreifen. Diese These lässt sich sowohl organisationsgeschichtlich als auch rezeptionsgeschichtlich beweisen. So gab es in den Kreisen des Jungkonservatismus gute Verbindungen nach Italien, vor allem in den frühen 30er Jahren. Auch waren die jungkonservativen Organe und Verlage daran interessiert, die faschistische Theorie, wie sie in Italien entwickelt worden war, auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Aus Zeitgründen widme ich mich hier jetzt aber der Entsprechung von Jungkonservatismus oder von vor allem von Möllers Theorie und faschistischer Theorie, vor allem von Seiten der Ästhetik. Wer alle anderen Dinge lesen möchte, kann gerne das Buch dann kaufen, wenn es erschienen ist. Das wäre jetzt zum Vortragen ein bisschen langatmig, weil es eine lange Reihe von Namen und Daten, wer mit wem korrespondierte, wann welche Bücher wo erschienen sind, welche italienischen Intellektuellen auf deutscher Seite publiziert haben und so weiter, Ebolas Deutschlandreise und was da alles eine Rolle spielt, die Hamburger Verlagsanstalt, die da vor allem zum Publikationsort wurde. Das wäre etwas ermüdend, das jetzt hier alles aufzuzählen. So. Also als kleine Warnung, das war das erste Drittel. Das Besondere an Möllers Weltbild ist, wie eng er die kulturell-ästhetische Produktion der Gesellschaft mit ihrer politischen Verfasstheit in Beziehung setzte. Gerade diese Sicht machte ihn für avantgardistische Bewegungen sensibel, wie es sonst eigentlich der Anspruch der politischen Linken gewesen wäre. Möllers Herangehen ist das gegen das Beispiel einer Rezeption der Moderne jenseits humanistisch-normativer Vorstellungen von gesellschaftlichem Fortschritt und lässt die Schattenseiten der, wie Max Weber es nannte, entzauberten Welt durchblicken. Statt einer Kritik der Gesellschaft wollte er einen modernen nationalen Mythos schaffen. Möller deutet die gesamte Bewegung der Moderne als einen gigantischen Umsturz, der in der Ästhetik nur ankündigt, was im Politischen sich noch vollziehen werde. 1920 veröffentlichte er im Tag als eine seiner letzten ausführlichen Auseinandersetzungen mit zeitgenössischer Kunst den Text Der Umsturz der Form, aus dem seine Sicht auf die politische Bedeutung der Kunst nochmal deutlich hervorgeht. Zitat, bevor der Staat revolutioniert wurde, so heißt es dort, war die Kunst revolutionär. Schon der Impressionismus war revolutionär, war es mit Vorsicht, er wollte nicht den Umsturz der Form. Dieses war dann das Anliegen der katastrophischen Kunst, also des Futurismus, Kubismus und Expressionismus, wobei für Möller katastrophisch eine durchaus positive Eigenschaft darstellte. Die Kunst habe als gesellschaftlicher Seismograf die Auflösung der Form unabhängig vom Politischen vorexerziert und eben frei nach Nietzsche nur gestoßen, was bereits im Fallen gewesen sei. Möller beobachtete diese Bewegung in der Kunst, der sich fragte, ob, Zitat, nicht auch die Überwindung der Revolution sich zuerst als Reaktion in der Kunst ankündigen wird. Also eine Rückbesinnung auf Hans Thoma, Caspar David Friedrich und die Gotik deutete er als Ankündigung des nächsten Schrittes, während er den Expressionismus noch republikanischer Gesinnung verdächtigt und als November-Expressionismus, nachdem er den frühen durchaus noch gutiert hat, bereits im Stadium der Dekadenz sieht. Die Marxisten blieben seiner Ansicht nach ohnehin nur kunstfern und die reaktionäre Gegenbewegung käme derzeit von der interessanterweise künstlerischen Linken her, was diese eben erst recht antirevolutionär machte. Er spendete interessanterweise eher Grosslob, wenn auch nicht ohne die Spitze, dass dessen Bilder die, Zitat, hintere Physiognomie des deutschen Revolutionszeitalters überlieferten. Es sei Zeit für Neues, das die Revolutionierung der Revolution ankündigen sollte. Solche Aussagen Möllers waren sowohl auf den künstlerischen wie eben auch auf den politischen Bereich gemünzt. Die Sensibilität Möllers für dieses Zusammenwirken von politischer und ästhetischer Orientierung war auch seinen Zeitgenossen durchaus bewusst. Hans Schwarz, ein sehr enger Freund von ihm, ein preußischer Dramatiker, Theaterschreiber, hob in seiner Trauerrede auf Möller hervor, wie dieser die integrierenden Kräfte einer ästhetisch-nationalistischen Bewegung in seine eigene Konzeption eines nationalen Sozialismus, wie man es da auch schon nennt, einzubinden verstand. Ich zitiere aus der Grabrede von Hans Schwarz. Besonders seit er in Italien dem Futurismus begegnet war, der dann so stark den Faschismus vorbereiten sollte, das ist 1925 diese Rede, sei er die Unmöglichkeit, unsere außenpolitischen Stellung zu halten, wenn wir nicht unsere innenpolitische Zerklüftung in Klassen und Parteien zuvor überwunden hätten. Da er Nationalist von Geblüt und Sozialist aus Überzeugung war, musste der Nationalsozialismus jener dritte Standpunkt für ihn werden, auf den er sein ganzes Leben gestellt hat. Also das aus der Grabrede Hans Schwarz über Möller van den Broek. In seiner frühen Auseinandersetzung mit dem Futurismus, die in Deutschland die erste politische Lesart noch vor dem Ersten Weltkrieg des Futurismus bietet, skizzierte Möller den fundamentalen Unterschied zwischen der futuristischen Integration der modernen Massen und demokratischen Ansätzen. Für die Differenz zwischen dem futuristischen Spektakel, in der die Masse lediglich das Mittel zum Zweck darstellt, und ihrer aktiven Herrschaftsausübung in der Demokratie als Mängel politischer Subjekte, findet er mit dem Begriff des sozialen Imperialismus eine explizit politische Formel. Ich zitiere Möller von Hamburg. Doch fühlt der Futurist eine aufrichtige Neigung zu der Masse, derer sich als Mittel bedienen wird, und nur eine starke Geringschätzung für diejenigen Führer der Masse, die glauben, dass Masse aus sich selbst heraus je irgendwelche Zwecke erreichen kann. Über die soziale Demokratie hinaus erhebt sich der Gedanke eines sozialen Imperialismus. Zum ersten Mal werden die Mächte als Forderungen formuliert, die den Sozialismus aus seinen eigenen Voraussetzungen heraus überwinden werden. Also der Gedanke ist schlicht und ergreifend, sozialer Imperialismus bedeutet durch die Integration der Arbeiterklasse in die Reichsexpansion, also in die imperialistische Eroberungspolitik, den berühmten Platz an der Sonne zu vermitteln. Das versteht er unter Sozialimperialismus. Damit benennt Möller einen Mechanismus innenpolitischer Krisenbewältigung in Deutschland seit der Bismarck-Ära, mit dem auch die erstarrten Fronten von Liberalismus und Konservatismus aufgelockert werden konnten. Also durch diese reaktionäre Integration der Massen in die Politik wurde eben der Altkonservatismus des 19. Jahrhunderts überwunden. Und der Liberalismus hat sich auch aufgrund dieser politischen Ausrichtung dann auf wesentlich mehr Kompromisse eingelassen als in der Frühphase. So. Außerdem beweist Möller durch den Hinweis auf dieses frühe Modell bonapartistischer Herrschaft den richtigen Instinkt für die weitere politische Geschichte des Futurismus. Die von Möller beschriebene Konzeption des Futurismus als Führerkultur zur sozialen Integration des Konfliktpotenzials in einer Nation erfasste eben genau das Verhältnis, das der Faschismus selbst zur Masse entwickeln sollte. Dass die futuristische Bewegung ihre Impulse vor allem aus Italien erhielt, fügt sich nahtlos in Möllers kunsttheoretische Erwägungen ein. Obwohl er sich verächtlich zur jüngeren Vergangenheit des Landes geäußert hatte, erwartete er zunächst die Wiederauferstehung des antiken Geistes am Mittelmeer unter dem Zeichen der Moderne. Schon 1906 in den Zeitgenossen hatte er ausführlich sich mit Gabriel D'Annunzio befasst, und das ist wirklich auch sehr früh, verkündete mit diesem sei der Begriff der Schönheit in Italien erst wiedergeboren worden. Sicher habe sich seit der Klassik vieles geändert, doch Möller betonte, dass die neuesten Veränderungen der italienischen Kultur nur auf den ersten Blick der Ästhetik abträglich seien und schlug einen Bogen von den Idealen der Klassik hin zu Moderne D'Annunzios. Es wird aus folgender Passage deutlich, welche führende Rolle Möller der Nation in der kulturellen Entwicklung zusprach. Ich lese jetzt eine kurze Passage aus den Zeitgenossen, wo er eben ja, über D'Annunzios Moderne schreibt. Günstig war die nationale Einigung des Volkes, die dem Leben wie der Kunst den fehlenden Schwung wie Rückhalt geben konnte. Ungünstig, wenigstens scheinbar, und für die klassische Sehweise war das Eindringen der modernen Zivilisation, denn sie bedrohte das Beste, das Italien noch hatte, seine Traditionen. Das ist sozusagen die konservative Position, die es zu überwinden gilt. Eisenbahnen verbanden die Städte einziger Größen. Telegraphendrähte spannten sich über die Orte, wo Genies geschaffen. Zeitungen wurden verkauft, wo der Boden vielleicht noch Altertümer barg. Das alles passte nicht zu dem Land. Musste die Schönheit, musste nicht Italien selbst darüber notwendig zugrunde gehen? Es schien beinahe so. Auf jeden Fall gab es für Gabriel D'Annunzio nur zwei Möglichkeiten. Entweder er beschränkte sich darauf, ein letzter Sänger des Entschwundenen zu sein, und das wäre gleichbedeutend mit einer Eklektik gewesen, die vielleicht noch sehr kostbare Formen, aber keine Zeit- und Möglichkeitswerte hervorgebracht hätte. Oder aber er versuchte, die alte Schönheit in die veränderte Wirklichkeit hinüber zu retten, also auch wieder das Grundmotiv der Transformation. Und gelang ihm das, so konnte er als ein erster Verkündiger einer neuen Zukunft durch das Land gehen. In Wirklichkeit ein Engel der Verkündigung italienischer Rasse. Also da ist eben der Gedanke, dass das Zerschlagen der alten Tradition, die in Italien ja noch allgegenwärtig ist, dass dieses Zerschlagen letztendlich einen Fortschritt bedeuten kann, wenn man dafür eine Moderne errichten kann, in der die italienische Rasse zu sich selbst kommen kann. Das ist das gleiche Konzept, das er in Bezug auf die Deutschen auch entwickeln sollte. Neben also dieser Hoffnung auf die Wiedergeburt der italienischen Schönheit aus dem Geist der Moderne D'Annunzios äußerte Möller auch seine Bewunderung für den Vitalismus und Heroismus der Nuncios. Zitat: Immerhin war die Begeisterung für Kraft, Macht und Gewalt, die sich mit dem Gedanken verbanden, gleichbedeutend mit einer zunächst allerdings brutalen Steigerung seiner Energie, die dann edler in seinen nächsten Dichtungen sich niederschlagen konnte. Damit, dass Möller sein Augenmerk schon 1906 auf einen Vertreter des italienischen Nationalismus richtete, bewies er ein ausgeprägtes Gespür für die Möglichkeiten, die sich mit der modernen Ästhetik nationalistischer Agitation boten. 1911 pries er in einem Beitrag für die Straßburger Post in Italien die gelungene Überwindung der Parteigrenzen im italienischen Nationalismus. Zitat: Es ist die Einheit des Nationalismus, der sich in bewegten und begeisterten Zeiten immer als das stärkste Band der Menschen erweist und der bei einem alten Volk wie dem italienischen als ein Bestandteil der allgemeinen Kultur eben die Form seiner politischen Kultur erscheint, während die jüngeren Völker, bei denen wir nicht nur an Barbarische zu denken brauchen, sich zu ihm meist erst in der Stunde der Gefahr aufzurichten pflegen. Den Ereignissen in Italien schenkte Möllerfürde in weiterer Aufmerksamkeit. In die radikale Ideologie des jungen Italien identifizierte er 1913 dann den Futurismus mit der Zukunft der italienischen Nation. Es stecke, schreibt er, viel Selbstüberwindung in dem Futurismus, sehr viel Überwindung des 19. Jahrhunderts zum Zwecke des 20. Allerdings muss man sagen, erwartete Möller zu diesem Zeitpunkt noch, dass sich die italienische Wiedergeburt gegen Frankreich richten sollte. Die historische Entwicklung war dann, wie wir wissen, eine andere im Ersten Weltkrieg, kühlt dann seine Italienbegeisterung merklich ab. Aber die Begeisterung für den Faschismus sollte bleiben. Ich versuche jetzt, das ist gewissermaßen der dritte Teil, die Abstimmung mit den Füßen hat bisher noch nicht begonnen, deswegen, wenn ihr einverstanden seid, steige ich noch nicht aus. Versuche mich jetzt sozusagen an einer faschismustheoretischen Einordnung der dargestellten sowohl Biografie als vor allem seiner ästhetischen Konzeption. Also angesichts dieser Futurismusrezeption liegt die Zugehörigkeit Möllers zur Geisteswelt des Faschismus nahe und macht auch einen systematischen Abgleich mit Modellen der Faschismusforschung notwendig. Allerdings operiert die Forschung mit zwei Begriffen des Faschismus, erstens einer normalistisch-historischen, der sich vor allem auf die Epoche des Faschismus, wie Ernst Nolte es nannte, und die Erscheinungsformen konkreter faschistischer Organisationen beruft und selbst noch einmal zwischen der Bewegungs- und Herrschaftsphase des Faschismus unterscheidet. Und zweitens existiert eine generische Definition, die im Faschismus ein grundsätzlich neues Herrschaftsmodell der Moderne sieht. Und wie ihr euch denken könnt, tendiere ich eher zu einer Einordnung in das zweite generische Modell. Folgenden soll also das Augenmerk zum aber erst nochmal den normalistisch-historischen Begriff gelten, bevor wir dann uns einer Analyse unter den Maßgaben des generischen Begriffes annähern. Ja, es kann von einem Konsens in dem Sinne gesprochen werden, dass die Strömung um Gleichen, Stadler und Möller, also das Spektrum von der antibolschewistischen Liga bis zum Juniclub, sehr starke Affinitäten zur Strömung des Faschismus aufwies. Ursächlich für die im Detail abweichenden Einordnungen Möllers als Vorläufer, Wegbereiter oder Vertreter des Faschismus ist der ihnen jeweils zugrunde gelegte Faschismusbegriff. So neigt Stefan Breuer wie ein beträchtlicher Teil der deutschen Faschismusforschung dazu, den Faschismus ausschließlich als eine politische Praxis zu sehen und die Greifbarkeit einer faschistischen Ideologie grundsätzlich zu bezweifeln. In dieser Tradition bestimmt Breuer den Faschismus besonders von seiner gewaltförmigen und männerbündlerischen Praxis her. Er sieht faschistische Organisationen unter Berufung auf ein Modell von Max Weber und Sven Reichards Studie über die faschistischen Kampfbünde als, Zitat, gewaltförmig agierende Patronageparteien im rechten Teil des politischen Feldes, in denen mehrere Weltanschauungen respektive Ideologien koexistieren und die deshalb ihre Kohärenz nicht primär über eine spezifische Programmatik sichern, sondern über den gemeinsamen Glauben an das Charisma, Zitat Ende Breuer. Da der Jungkonservatismus aber nie die relevante Form einer Bewegung erreicht habe, sieht er hier eine entscheidende Differenz und Breuer bevorzugt es, das Phänomen unter dem von Ernst Jünger entlehnten Begriff des neuen Nationalismus als eine eigene Strömung zu definieren. deren zentrale Elemente, nämlich die Integration der arbeitenden und wehrhaften Masse, sich vor allem auch in den revolutionären Flügeln von Faschismus und Nationalsozialismus finden lassen. In diesem Kontext ordnet er auch die besonderen Einflüsse von Möller ein. Zweifellos stellt dieser auf die Praxis fixierte Faschismusbegriff die Bewertung eines vor allem theoretisch arbeitenden Autors wie Möller vor Schwierigkeiten. Mit diesem Schwerpunkt auf die äußere Form der Politik tritt die Bedeutung des ideologischen Gehaltes des Faschismus in den Hintergrund. Letztlich lehnt Breuer die Verwendung des Faschismusbegriffs für Möller und den Jungkonservatismus zunächst ab und verneint grundsätzlich eben die Möglichkeit einer kohärenten Bestimmung faschistischer Ideologie und Praxis. Man muss allerdings sagen, dass Breuer in einer Publikation im letzten Jahr davon auch wieder etwas Abstand genommen hat. Ich muss gerade mal was gucken. Die Betonung der spezifischen Praxis des Faschismus mag auf konkrete Phasen des Aufstiegs und der Konsolidierung des Faschismus zum Herrschaftsgefüge auch zutreffen. Zur Beantwortung der Frage, warum beispielsweise in Italien die republikanische und in Deutschland die sozialistischen Traditionen trotz ihrer Ausprägung kein wirksames Hindernis für den Faschismus auf dem Weg zur Macht darstellten, reicht der Hinweis auf die faschistischen Methoden der Machteroberung aber nicht aus. Die ideologische Integration der Masse in die Nation erwies sich in diesem Prozess ebenso effektiv wie der blanke Terror. Der Blick auf die Genese dieser ideologischen Bestandteile des Faschismus bleibt also unumgänglich. Mit ihnen lässt sich erklären, weshalb der Faschismus eben auch republikanische und sozialistische Elemente absorbieren sollte. Tatsächlich wollte Möllers Jungkonservatismus nie Partei sein und hat daher nie die von Breuer betonte parteitypische Praxis entwickelt. Zur Integration der Massen in die Nation hatte sich Möller allerdings auch sehr früh ausgiebig geäußert. Dass diese Integration eine Form haben müsse, war eben auch dem jungkonservativen Milieu bewusst. Doch verfolgte man eben in der Motzstraße das Prinzip der Führerauslese und vernachlässigte die Frage der konkreten Massenformierung. Und gerade Möller war Theoretiker und beschränkte seine politische Tätigkeit auf Publikationen und interne Schulungen, wobei er öffentliche Reden und Auftritte und Massenveranstaltungen ablehnte. Dennoch begrüßte er die politischen Aktivitäten der Massen, weil sie seiner Ansicht nach im nationalen Sinne waren. Denn er legte in seinen Texten großen Wert gerade auf die Integration der Massen. Es findet sich auch besonders im Gewissen oftmals die Hoffnung auf eine breite nationalistische Bewegung, welche die Republik eben hinwegzufegen vermöchte. Zu den Erscheinungen moderner Massenkultur, die den Faschismus so prägen sollten, hatte Möller früh ein positives Verhältnis entwickelt, das aufgrund seiner rebellischen Haltung nicht durch bildungsbürgerliche Dünkel getrübt wurde. Gerade die primitiven Aspekte der Moderne boten seiner Ansicht nach die Möglichkeit, die Zivilisation des bürgerlichen Liberalismus eben vitalistisch zu überwinden. Nach Paul Fechter, seinem Freund Möllers, 1934 geschriebenen Rückblick auf Möllers Erstlingswerk über Varieté und Théâtre Française, erhoffte sich Möller von dieser Verbindung zwischen Kulturindustrie und Massenregression die Geburt einer zukünftigen, lebendigen Nationalkultur. Möller sah, so Fechters treffende Interpretation, Zitat, dass das Publikum des Varietés, heute würde man sagen des Sportpalastes, das Einzige ist, dass sich aus solch einem naiven Kulturinstinkt zusammenfindet, das Einzige, das wenigstens disponiert erscheint, sich Werte des unmittelbaren Lebens vorführen zu lassen. Profanwerte, keine Kulturwerte, aber doch lebendige Werte, also dass von hier aus eben etwas Neues, Allgemeines und nicht nur Bildungshaftes entstehen konnte. Also aus dieser Passage, und das findet sich eben auch sehr stark in Möllers Werken immer wieder, ist gewissermaßen der antibürgerliche Dünkel der faschistischen Ästhetik auch nochmal ersichtlich und der, ich sage mal in Anführungszeichen, kulturrevolutionäre Anspruch, der eben gesehen hat, man kann auch in der modernen Kulturindustrie Elemente zur eigenen chauvinistischen Propaganda nutzen. Und damit wird auch die Begeisterung von Joseph Goebbels, dem Sportpalastredner von 1943 für Möllers Schriften, durchaus plausibel. Also Goebbels hat Möller von dem Bruck sehr eifrig gelesen. Auch Möllers Parteienfeindlichkeit schließt ihn nicht vom Faschismus aus, da sein Parteibegriff grundlegend mit dem Liberalismus verbunden war. Seine Parole, die Enttäuschung durch die Parteigedanken, bedeutet die Bereitschaft für den Führergedanken konnte jede faschistische Bewegung zustimmen. Für eine Ablehnung von Gewalt im Jungkonservatismus gibt es keine Hinweise. Vielmehr steht in Gestalt Franz Schauweckers zum Beispiel, in dem bewundernden Mussolini-Porträt Schauweckers, der revolutionäre Politiker gerade im Mittelpunkt. Ich zitiere: Mit der sozialrevolutionären Aktion direkt verbindet sich die Stoßtrupp-Taktik des Ersten Weltkriegs. Ein Doppeltes geht Hand in Hand. Geheime Durchdringung der Klassen, der Gemeinden, des Staates und rücksichtslose Gewalt. Eine federnde, elastische Gemeinschaft entsteht, die nationale faschistische Partei. Ein durchdacht geformter und beherrschter Körper aus Gummi und Stahl. Man hat Mussolini seine Gewalt vorgeworfen. Er warf den Vorwurf zurück. Durch Gewalt ist in Stunden erreicht, was in ebenso vielen Jahren mit Reden und Verordnungen nicht erreicht ist. Mussolini hat zum ersten Mal ein unglaubliches, Unmögliches als möglich bewiesen und eine für unüberwindlich gehaltene Macht überwunden. Er hat den Generalstreik in Stunden gebrochen. Also das ist eine Einschätzung der Person und Politik Mussolinis durch die Zeitschrift Gewissens, in der also Möller eine führende Person war, aus der man eben sehen kann, auch wenn man selber sich jetzt keine Schwarzhemden geleistet hat in der Berliner Motzstraße, hatte man ein großes Faible dafür. Darüber hinaus befanden sich in Möllers direkten Umfeld auch Personen, die ein recht direktes Verhältnis zur politischen Gewalt hatten. Wie dargestellt, brüstete sich Eduard Stadler damit, jetzt nicht hier dargestellt, die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs in Auftrag gegeben zu haben. Max Hildebert Böhm und auch Möller selbst pflegten Kontakte zu den Putschisten um Kapp, Lüttwitz und Ludendorff. Edgar Julius Jung war 1924 direkt an der Ermordung der Pfälzer Separatistenführer beteiligt. Der Freikorpskämpfer und Attentäter Ernst von Salomon fand in der Haftzeit sich nachträglich ein ideologisches Fundament seines Handelns anzueignen durch die Lektüre Möller von den Brocks. Innerhalb des mit dem Ring in Verbindung stehenden Stahlhelms gab es Kräfte, die 1923 zur Nachahmung des faschistischen Staatsstreiches in Italien aufriefen. Und auch Werner Best beispielsweise entstammte in dem gleichen Milieu und die Verehrung, die Möller im Gewissen für Albert Leo Schlageter entgegenbrachte, unterschied sich kaum vom nationalsozialistischen Märtyrerkult. Schließlich war auch Möllers Dostojewski-Verehrung die passende Begleitmusik, also so wie er das dann gelesen hat, für die illegalen Praktiken der Reichswehr zur Umgehung der Aufrüstungsauflagen des Versailler Vertrages, die ja in einer illegalen Aufrüstungskampagne im Pakt mit der Sowjetunion dann endeten, die auch stets mit Terror und Fehme einhergingen. Insofern fanden sich in den Reihen des Jungkonservatismus genug Verfechter des nationalen Selbstschutzes im Stile marodierender Freikorpsverbände, zumal das paramilitärische Milieu der Nachkriegszeit das gemeinsame Rekrutierungsreservoir der gesamten Rechten darstellte. Problematisch im Sinne eines praxisorientierten Faschismusbegriffs ist allerdings das Fehlen einer mit dem italienischen Squadrismus oder der deutschen SA vergleichbaren jungkonservativen Massenmilitanz. Aber der Juni-Club verstand sich eben als Theoriezirkel und verfügte selber über keinen eigenen Kampfverband. Allerdings hatten zu Möllers Lebzeiten Parteienkampfverbände wie die SA auch noch nicht die Bedeutung erlangt, die ihnen später zukommen sollte. Die gewaltförmige Politik zu Zeiten des Juni-Clubs, wie sie sich 1920 etwa während des Kapp-Lüttwitz-Putsches zeigte, wurde vor allem durch inoffizielle Armeeverbände wie Freikorps oder den Einwohnerwehren Georg Escherichs, der in diesem Netzwerk selber beteiligt war, betrieben. In diese Richtung hatte man exzellente Verbindungen und zu Möllers aktiven Zeiten, also bis 1924, stellten eben diese Formationen das Gros der rechten Kampfverbände dar. Ohnehin war auch die SA dem Milieu der nationalistischen Wehrverbände entsprungen und über ihren Gründer Ernst Röhm eng mit der Reichswehr verbunden. Als Parteigliederung kamen ihr zunächst nur Ordnungsaufgaben zu und Hitlers gescheiterter Putschversuch in München 1923 hatte ohnehin die begrenzte Wirkung isolierter Operationen gezeigt. Es sollte bis 1929 dauern, bis die SA ihren späteren Machteinfluss als tatsächliche Massenorganisation entfalten konnte. Das immer nur als Hinweis, warum diese praxeologische Definition des Faschismus in meinen Augen für eine ganz weite Phase in Deutschland eigentlich überhaupt nicht greifen kann. Weil es wird dann immer verwiesen, ja, die hatten eben keine SA zur Verfügung, da wird aber unterschätzt, dass die SA tatsächlich erst sehr spät wirklich zum relevanten Faktor wurde. Schließlich sollte auch nicht übersehen werden, dass es der Faschismus selber war, der eben den Mythos der faschistischen Revolution in die Welt setzte und damit seine spezifisch gewaltförmige Politikpraxis in den Vordergrund rückte. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Inszenierung, und weder Mussolini noch Hitler gelangten durch ihre Aufstandsspektakel an die Macht, sondern, wie der amerikanische Faschismusforscher Robert O. Paxton betont, stets im Bündnis mit den bürgerlichen Eliten. Zitat Paxton: Beide, Mussolini wie Hitler, wurden von einem Staatsoberhaupt im Rahmen der legitimen Ausübung seiner offiziellen Funktionen auf die Empfehlung von zivilen und militärischen Beratern um die Übernahme der Staatsgeschäfte gebeten. Zitat Ende. Die faschistische Revolution fand also nicht als Volkserhebung statt, sondern man griff sowohl in Italien als auch in Deutschland direkt nach dem Staat, wie es bereits die jungkonservative Strategie eben ausformuliert hatte. Und Möllers Weggefährte Karl Schmidt und gerade der Deutsche Herrenklub, der ja sozusagen auf Möllers Organisation aufbaute, hatten eben an diesem Vorgehen im Reich einen direkten Anteil. Um ihre Ziele zu erreichen, setzten die Jungkonservativen auf Infiltration und Vernetzung. Zu diesem Zweck bildeten sie mit dem Juniclub und auch mit dem späteren Herrenclub dann inoffizielle Kommunikationswege zu bestehenden politischen Strukturen, wobei sie noch keine Parallelstruktur zu den Staatsorganen bildeten, wie es für die Parteien dann im faschistischen Staat typisch werden sollte. Als ein gut funktionierendes Elitennetzwerk blieben die Jungkonservativen da den tradierten konservativen Vorstellungen verbunden, nach denen Politik gemacht wird, wesentliche Entscheidungen also innerhalb einer privilegierten gesellschaftlichen Gruppe getroffen und anschließend autoritär umgesetzt werden. Doch bedeutete die Formierung der Massen durch den Faschismus eben nicht deren Herrschaft. Dem Faschismus dienten die Massen zur Exekution der von der Führung getroffenen Beschlüsse. Ich werde das jetzt einfach mal hier im Prinzip abkürzen, um das nochmal zusammenzufassen, dass eben meine Kritik an dem rein praxisorientierten Faschismus begriffen ist, dass er meines Erachtens doch auch einige Mythen des Faschismus eben reproduziert und der Faschismus in einigen Punkten durchaus noch konservative Politikpraxis eben als Herrschaft einer Elite weiter in sich trug und da die Verbindung zum Jungkonservatismus, der das ja ausformuliert hatte mit der Theorie des neuen Staates beispielsweise, durchaus möglich ist. Zum einen und zum anderen, wie ausgeführt, dass es auch innerhalb des Jungkonservatismus durchaus Verbindungen zu rechtsterroristischen Organisationen eben gab. Ich überspringe jetzt einfach den zweiten Teil der generischen Einordnung. Ich fasse das mal so weit zusammen, dass wenn wir den Faschismus begreifen als ein radikalisierter, durch die Moderne hindurchgegangener Konservatismus, der sich, und da beziehe ich mich dann vor allem auf Roger Griffins Definition des Faschismus als eine ultranationalistische Wiedergeburtsideologie, die sich um einen mythischen reaktionären Kern paart, das lässt sich also nahtlos anhand der Werke Möller van den Broeks nachweisen, dass es sich um genau so ein Aufbegehren handelt. Und der zweite Teil, den ich verhandle, ist noch eine längere Adaption der Faschismustheorien von C. Sternhell, die meines Erachtens eben auch sehr gut anwendbar auf die Theorien von Möller van den Broek sind, was Sternhell auch selber so sieht. Um mal in die Endphase zu kommen, Möllers Weltbild stellt sich somit als ein durch die Moderne gebrochener, mit nationalistischen und völkischen Ideologien aufgeladener Konservatismus dar, der unter den Bedingungen der Massengesellschaft auf dem Feld des Politischen neue Verbindungen eingeht. Das Produkt dieser Radikalisierung geht jedoch weit über die Möglichkeiten des im konservativen Feld Möglichen hinaus und transformiert sich in eine genuin moderne Herrschaftsform. Ein dergestalt radikalisierter Konservatismus, der den Liberalismus teilweise in sich zu integrieren vermag und vom revolutionären Sozialismus das Organisationsprinzip entlehnt, erfüllt die Kriterien des Faschismus als der vierten politischen Strömung der westlichen Moderne, die sich vom Liberalismus, Konservatismus und Sozialismus als den drei politischen Hauptsäulen des 19. Jahrhunderts abgrenzt. Dessen deutsche Variante wurden in einer besonders kulturrevolutionären Form früh durch Möller van den Broek repräsentiert. Im Futurismus sah Möller den Ausdruck einer modernen Nationalbewegung, die sich gegen die Kräfte des 19. Jahrhunderts stellen sollte. Dem, wie er es nannte, Schwindel eines kompromisslerischen Liberalismus und eines ebenso kompromisslerischen Konservatismus machte eben der Futurismus ein entschlossenes Ende. Interessant ist, dass bei diesem modernen Prozess der nationalen Selbstfindung die sonst von ihm negativ beschworene römisch-romanische Tradition keine Rolle mehr spielen sollte. Das von Möller ausgemachte metahistorische Prinzip, das er in diesem Prozess wirken sah, hatte eine andere Herkunft. Italien verdankte, wie er betonte, seine Einigung einer wesentlich unfranzösischen und eher preußischen Auffassung jenes Gedanken der Nationalität. Also der Faschismus ist in seinen Augen eher die Ausformung des Preußentums in Italien. Und damit ist das für ihn auch wieder denkbar. Im Hinblick auf die italienische Bewegung reklamierte er also die Urheberschaft auf Seiten des preußischen Prinzips, wie er hinzufügte, auch bei jener kulturellen Opposition, die ihn selbst geprägt hatte. Zitat, auch bei uns gab es vor 20 Jahren, damit meinte er seine wilde Jugend, diese Jugend, von der die Forderung nach Modernität radikal zu Ende gedacht wurde. Möller gehörte zu einem intellektuellen Milieu, das einerseits den Verfall des Vaterlands beklagte, andererseits diesen Prozess vor dem Krieg fast schon lustvoll begleitete und in den Zeiten der Republik auch nach Kräften forderte. Darin bestand auch seine politische Praxis. Müllers Anliegen war die negative Aufhebung des mit individuellen Freiheiten ausgestatteten bürgerlichen Subjekts zugunsten der Nation, eines überparteilich heroischen Trägers der ewigen Werte des Deutschtums. Erst die totale Niederlage der bürgerlichen Welt konnte für ihn den Weg in die neue Form eines autoritären, modernen Staates freimachen. Durch diese Transformation sollte die gescheiterte Form des alten Konservatismus in die neue Zeit überführt werden. Die so entstehende neue Ordnung werde mit der neuesten Technik und den Massen alle Attribute der Moderne, die sonst ja dem Liberalismus und Marxismus zu eigen waren, integrieren. Aus dieser Logik heraus begrüßte er die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg und legt man Martin Greifenhagens Überlegungen über die Verwandtschaft von Rationalismus und Antirationalismus zugrunde, ist eben der Faschismus der Ausbruchsversuch des Konservatismus aus der dialektischen Abhängigkeit von seinem definitorischen Gegner durch eben die Überbietungsbewegung. Wie Ernst Jünger und Oswald Spengler hatte auch Möller von den Bruck nach der Kriegsniederlage die Wiedergeburt des zum Mythos verklärten Reiches zum Ziel, wobei er diese Wiedergeburt mit einem zweiten Mythos verknüpfte, nämlich dem Osten. Also da ist er radikaler Anti-Westler und bastelt an einem großen eurasischen Bündnis, das also das Reich dann in seine Zukunft führen sollte. Der Rückgriff auf Preußen diente ihm als Garantie, die nostalgischen Reminiszenzen der wilhelminischen Kultur noch zu vermeiden und sich eben der Moderne zu öffnen. Also da ist seine Architekturrezeption nochmal relevant, weil er die preußische Architektur im Prinzip als moderner als den späteren wilhelminischen Historismus liest. Durch formale Klarheit und sachliche Strenge sollte sich langfristig auch ein technisch hochmoderner, autoritär korporativer deutscher Machtstaat politisch und kulturell weltweit als Hegemon durchsetzen, nämlich das Dritte Reich. Möller schuf eine politische Ästhetik, in der sich moderne Form und moderne Technik bis hin zur Monumentalität überbieten sollten. Für die, wie er es nannte, Erneuerung des Konservatismus setzte er statt auf eine konservative Entschleunigung, das war das Modell des 19. Jahrhunderts eben, auf eine revolutionäre Beschleunigung. Wie meine Arbeit zeigt, war Möller keineswegs ein Kulturpessimist, sondern in seiner Synthese aus nationalen Mythen und moderner Form ein Vorreiter jener Strömung, die Kitzsteiner als einen Realismus aus Rasse und Motoren bezeichnete und deren Höhepunkt die Weimarer Zeit wurde. Zentral für mich ist damit die These einer Moderne, die sich jenseits einer liberal-fortschrittlichen Demokratisierungsbewegung entwickeln kann. Im Falle Möllers bedeutet das die Entwicklung einer spezifisch deutschen alternativen Moderne von rechts. Und das ist natürlich, also das ist der Faschismus. Möller stellt damit einen prototypischen Vertreter der deutschen heroischen Moderne und Stichwortgeber der letzten heroischen Generation in Deutschland dar. Sein Leben und Werk stehen für die Fähigkeit der Moderne, sich aus sich selbst heraus die eigene Negation zu produzieren. Wenn wir also abschließend davon ausgehen, dass sich Geschichtsdeutung stets symbolisch vollzieht und jede Epoche ihre eigenen Geschichtszeichen kennt, die zu entschlüsseln die Aufgabe des Historikers ist, dann war Möller van den Bruck ein wichtiger Propagandist jener Symbole, um die herum sich der deutsche Geschichtsdiskurs nach 1918 gruppieren sollte. Und vor allem ist er als Stifter jenes Symbols zu sehen, nachdem er nach 1923 sein Hauptwerk benannte und das dann tatsächlich zum Geschichtszeichen der Deutschen im 20. Jahrhundert werden sollte, nämlich dem Dritten Reich. Bis hierhin, vielen Dank.
So, 10 Minuten Pause und dann geht's weiter.